Hier ist Jura Mental. Das ist euer Podcast, liebe Jurastudierende, wenn ihr mental stark durchs Studium kommen wollt. Und das ist gerade bei Jura keine einfache Aufgabe. Die ungewohnte Denkweise, die schwierige Vorbereitung, die harten Examen, das ist wirklich eine Höchstleistung, da seid ihr mental voll gefragt. Und in diesem Podcast lernt ihr Instrumente und Dinge kennen, von denen ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr sie trainieren könnt, und ihr werdet damit besser durchs Studium kommen. Viel Spaß und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jura Mental. Heute zusammen mit Mareike. Ich bin Stefan. Hallo Mareike.
Hallo Stefan. Hallo zusammen.
Ja, und es kommt mir vor, als hätten wir gestern erst angefangen, aber wir sind tatsächlich jetzt schon in der 7. Folge und das ist die letzte Folge in unserem Bereich Motivation und Werte, den wir zusammen gemacht haben, Mareike. Und finde ja, ein bisschen Selbstlob muss mal sein. Ich finde, unsere Folgen sind eigentlich ganz gut geworden.
Mir gefällt's auch gut.
Jetzt hoffen wir natürlich, dass das bei den Jurastudierenden genauso ist.
Genau,
aber
das wäre schön.
Ja, die erste Resonanz ist zum Glück sehr positiv. Ja, und wir wollen diese Folge mal nutzen. Wir haben ja einige Instrumente vorgestellt, um das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was ist so hängen geblieben? Was sind so ganz zentrale Sätze, die ihr so mitnehmen könnt? Man könnte sagen, das ist so ein kleines Cheat-Sheet, so nennt man das ja. Also das Schummelblatt, also wie hieß das früher in der Schule? Immer der Schummelzettel, ne?
Spickzettel, ne?
Spickzettel, genau. wobei das Schreiben des Spickzettels war meist besser, als ihn dann überhaupt dabei zu haben.
Genau, danach brauchte man ihn nicht mehr. Das ist auch die Wahrheit, stimmt.
Das machen wir heute also, indem wir die Folgen einfach nochmal ganz kurz so durchgehen. Und dann haben wir noch zu der letzten Folge, wo wir die WHOOP-Technik von Gabriele Oetting mal so ein bisschen diskutiert haben, noch eine Ergänzung, die sich auf die Wenn-Dann-Pläne bezieht. Das machen wir zum Schluss, so dass ihr auch da nochmal auch für heute ja tatsächlich nochmal eine kleine Trainingsaufgabe bekommt. Wir haben ja am Anfang angefangen mit diesem Thema Werte und ich fand das super, Mareike, du warst ja so in Bezug auf deine Werte unglaublich klar. Also sowohl bei deiner Arbeit, du konntest dich auch noch gut an dein Studium erinnern. Also hast du dich da viel schon mit beschäftigt oder wie kam das so?
Also ich habe im Studium habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit als Rechtsanwältin ein Business Coaching gemacht und die damalige Trainerin hat mir gesagt, dass es einfach ganz wichtig ist zu wissen, was die Werte sind und sich darüber im Klaren zu werden, wenn man auch wissen möchte, wo man hin möchte und zwar, wie man das in der Arbeit hat, was da privat so ist, wie es mit dem Team miteinander ist. Und da habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt seinerzeit und ich hatte das ja auch schon mal gesagt, ich finde, es gibt ein paar Werte, die ja sich auch verändern und dann gibt es gleichzeitig Werte, die einfach auch dauerhaft bleiben, die eigentlich von Anfang bis Ende da sind und das ist für mich ganz interessant zu sehen und ich mache das tatsächlich auch einmal im Jahr und setze mich hin, nehme mir ein bisschen Zeit, schreibe das dann auf und gleich ab, ob sich etwas verändert hat.
Ja, sehr, sehr gut. Und das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, da haben wir drüber gesprochen. Werte sind zwar über einen längeren Zeitraum stabil, aber in bestimmten Lebensphasen ändern die sich. Also sie können im Studium ein bisschen anderen Schwerpunkt haben als vielleicht später im Beruf oder auch, wenn man es mal im Privaten sieht, ja, wenn man auf einmal vielleicht eine Familie gegründet hat, hat man andere Werte, als wenn man alleine lebt und so weiter. Also Werte sind schon auch ein Stück weit kontextabhängig. Und um das nochmal so zusammenzufassen, was wir dazu gemacht haben, was glaubst du, warum sind Werte so eine große Hilfe auch für Studium?
Für mich denke ich, dass wenn man genau weiß, was einem wichtig ist, was einen antreibt, wofür man Dinge tut, was der innere Motor ist, dann kommt man eben über Durststrecken und über Zeiten, in denen es einem mal nicht so gut geht und in denen man vielleicht auf den ersten Blick das Ziel aus den Augen verliert, viel, viel besser hinweg. Und dann kann man sich einfach fragen, wofür mache ich das denn? Und dann ist das etwas, was, denke ich, sehr antreibt und einen immer wieder erinnern lässt, das ist der Grund.
Sehr, sehr gut. Also ein starker Treiber für die Motivation. Und da kommen wir schon zu der ersten Frage für den Spickzettel. Die lautet, in schwierigen Situationen kann ich mir die Frage stellen, wie kann ich jetzt in diesem Moment meinen wichtigsten Wert leben oder einen meiner wichtigsten Werte? Also sehr, sehr gut. Das heißt, in Phasen, wo es einmal nicht so gut geht, da mal die Werte quasi gedanklich rauszuholen. Ich habe sie mir damals ja sogar auch einzeln auf so eine kleine Karte geschrieben, also jeden Wert auf eine Karte und habe die immer so dabei gehabt. Also wie kann ich jetzt in diesem Moment meinen wichtigsten Wert leben? Ist tatsächlich eine Hilfe, und die Ermittlung der Werte haben wir in der Folge 2 sehr ausführlich vorgestellt. Also wer da nochmal reinhören möchte, macht das sehr gerne. Mhm. Dann haben wir ja ein zweites, wie ich finde, auch unglaublich starkes Instrument so besprochen, dieses Visioning. Und du hattest ja erzählt, dass du genau in diesem Coaching, das du dann zu Beginn deiner anwaltlichen Tätigkeit gemacht hast, ja auch für dich so ein Erfolgsbild oder so eine Vision mal aufgeschrieben hast.
Ja.
Warum auch das wieder die Frage, warum sollte man sowas in seinem Studium machen?
Auch da, je konkreter die Vorstellung wird, also mir hat vieles geholfen. Wir Juristen sind ja oft Menschen, die gerne mit Sprache arbeiten. Und für mich hat schon alleine die Formulierung in der Gegenwart in meinem Kopf viel angestoßen. Also man, vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir sagen ja nicht, irgendwann wird es so sein, dass, sondern wir formulieren es so, als wäre es bereits eingetreten. Also wir sind formulieren immer in der Gegenwart, und das, finde ich, hat mir in meinem Denkprozess schon viel geholfen, denn für mich sind dann auch die Bilder, die mir vor Augen kamen und auch immer noch kommen, wenn ich das jetzt mache, ja, nicht so in weite Ferne gerückt, sondern es fühlt sich dann wirklich ganz, ganz reell an, weil es ja jetzt ist. Und ich kann nur sagen, dass auch da, wenn man weiß, wo man später hin möchte und wie es sich anfühlen soll, dann ist diese immer mal wieder auftauchende Durststrecke vielleicht nicht ganz so lang und trocken, als sie es sonst wäre. Und zu wissen, warum man Dinge tut, ist, glaube ich, also was man damit erreichen möchte, ist, glaube ich, immer ein guter Ratschlag.
Ja, sehr, sehr gut. Du hast, finde ich, schon die zentralen Aspekte angesprochen. Also einmal sich, ich beame mich in die Zukunft, ja, also für die alten Fans der Serie Raumschiff Enterprise, obwohl, liebe Jurastudierende, das war vor eurer Zeit. Aber ich reise also gedanklich in die Zukunft. Und das andere ist, ich schreibe es auf, ja, also es ist eine schöne Aufgabe, mal so eine halbe Stunde so ein Erfolgsbild oder Zukunftsbild mal einfach wirklich aufzuschreiben, wo ich mir konkret vorstelle, was in der Zukunft sein wird, natürlich in Verbindung mit dem Job, mit dem Studium, um daraus auch Kraft zu schöpfen. Also die Werte und so ein Erfolgsbild sind also Kraftquellen, sind Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, um durch schwierige Momente besser durchzukommen. Und das haben wir dann schon auch in der vierten Folge, das nannten wir Selbstmotivation mit Pantalon, ein amerikanischer Psychologe und Arzt, habe das ein bisschen zusammengeführt, weil der auf, wie ich finde, eine geniale Art und Weise 6 Fragen formuliert hat, die sowohl das Erfolgsbild als auch die Werte wunderbar mit aufnehmen und die einem auch helfen können, so mal Dinge anzupacken, die man irgendwie vor sich herschiebt und man weiß, irgendwann muss ich sie machen, aber bitte nicht gerade jetzt. Also dieser Zustand der Ambivalenz. Und
ja.
Erinnerst du dich noch an die erste Frage, die wir da hatten bei Pantalon?
Nein.
Ja, also du bist ja auch noch dabei, sie zu trainieren.
Genau,
kann ich ja sagen.
Auch wirklich noch.
Genau. Also das ist nämlich die Frage nach den Werten. Welchen Grund könnte es für mich geben, was immer jetzt das konkrete Vorhaben ist, das zu tun? Im Englischen fand ich, hatte das sehr schön so formuliert: Why might you change? Also welchen Grund könnte es für dich geben, dich zu ändern? Das heißt, wenn wir ein schwieriges Vorhaben waren, und das ist hier die Frage auch wieder für den Spickzettel, dann ist es oft so, dass wir ambivalent sind. Also auf der einen Seite gibt es gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen. Und wir Menschen tendieren dazu leider, uns viel zu häufig mit den Hindernissen zu beschäftigen. Und der Pantalon hat herausgefunden, als er sich da um die alkoholkranken Patienten in der Notfallaufnahme so kümmern sollte, dass es hilft, wenn man sich mit den Gründen dafür mal stärker beschäftigt. Und deswegen sind seine 6 Fragen, die ihr euch gerne auch nochmal anhören könnt, die Folge 4, Selbstmotivation, sind also eine große Hilfe, mal diese ganzen Gründe dafür sich zu vergegenwärtigen. Und ich finde, die wichtigste Frage ist wirklich, welchen Grund könnte es für mich geben, mich zu ändern? Und das mache ich tatsächlich häufig, wenn mir Dinge einfach schwerfallen. Und ich bin so, ich würde sagen, ein guter Kandidat für das Thema Prokrastination. Mir das einfach darüber, ja, wie soll man sagen, leichter zu machen, anzufangen. Es geht bei den Pantalon-Fragen darum, so diesen ersten Schritt zu machen. Also welchen Grund könnte es für mich geben, jetzt eben eine unserer Lernaufgaben da jetzt tatsächlich zum Beispiel zu machen, in der Vorbereitung fürs Examen, was auch immer. eine wahnsinnig starke Technik. Und es steckte das Visioning-Thema drin in dieser Frage. Das ist die Frage 4. Stell dir vor, du hättest dich schon verändert. Ja, also stell dir vor, du bist schon in der Zukunft. Was wären die positiven Ergebnisse für dich? Und die fünfte Frage war dann, warum sind diese wichtig? Das ist wahnsinnig stark und ich würde fast sagen, dass alle die 6 Fragen eigentlich auf den Spickzettel gehören. Also guckt euch das nochmal an oder hört es euch an. Die Fragen, die sollte man tatsächlich regelmäßig trainieren. Das ist eine wahnsinnige Hilfe. Ja, und dann, Mareike, finde ich, hatten wir eine ganz tolle Folge, wo wir einfach so Übungen gemacht hatten, so zum Thema Werte. Wie setzt man das ein mit so Leitsätzen, die man formulieren sollte? War so ein Vorschlag, ja, mal sich die Werte rauszunehmen. Auch da wieder, finde ich, war es so unglaublich klar, diese Frage, warum ist mir das eigentlich wichtig? Und dazu mal so ein paar Sätze aufzuschreiben. Mhm. Auch da sind Werte, kann man sagen, eine echte Hilfe. Und ich fand, ja, das ist so eine Brücke zwischen den abstrakten Werten und dem konkreten Tun der Umsetzung im Studium.
Das ist es. Und das zu machen und tatsächlich auch zu üben, glaube ich, macht es total praxisnah.
Das Labyrinth des Gesundheitsmarktes bedarf erfahrener Lotsen. Wir bei HFBP Rechtsanwälte und Notare beraten seit Jahrzehnten bundesweit Akteure im Gesundheitsmarkt. Von Ärzten über Zahnärzte sowie Krankenhäuser, MVZs und Apothekern bis hin zu Investoren, Unternehmen, Kommunen und Landkreisen. Immer mit dem Fokus auf dem Erhalt, der Sicherung und der Optimierung der ärztlichen Versorgung. Neben dem Medizinrecht begleiten wir Mandanten auch in Fragen des Arbeits- und Baurechts sowie im Notariat klar, unabhängig und lösungsorientiert. Gemeinsam alles erreichen. hfbp.de, Ihre strategische Kanzlei im Gesundheitsmarkt und darüber hinaus.
Genau, und das ist nachher das Entscheidende. Es soll ja alles, was wir machen, ja keine theoretische Abhandlung sein, auch wenn alle Methoden wissenschaftlich fundiert sind, sondern es soll ja in der Praxis von euch genutzt werden. Ja, und da kam dann nochmal das zweite Thema dazu, weil wir Menschen auch unterschiedlich sind. Ja, du hast gerade gesagt, für dich bedeutet der Umgang mit Sprache sehr viel. Aber ich weiß, dass es auch viele Studierende gibt, die auch unglaublich visuell denken. Vielleicht können die auch gut mit Sprache umgehen, aber für die spielen Bilder auch eine große Rolle. Und da haben wir so diese Technik des Mottoziels mal vorgestellt und dazu auch also auf dem Laufwerk, das wir noch eingerichtet haben, auch so ganz viele Bilder zur Verfügung gestellt, die so ein positives Gefühl auslösen sollen und dann über so eine Assoziationstechnik mal gucken, was steckt eigentlich dahinter? Welche Begriffe verbinde ich mit diesem Bild und meinen Werten? Und daraus sollte man dann so ein Ziel formulieren. Es war ein Schnelldurchlauf. Also, aber ich bin mal, da bin ich mal wirklich gespannt, so auf Erfahrungsberichte auch von Studierenden, die so Mottoziele entwickeln. Ja, und dann sind wir eigentlich schon, das war also auch so eine kleine Zwischenfolge mit dem Üben. Und dann hatten wir die WUB-Technik, das ist ja gerade die letzte Folge, vielleicht noch relativ frisch bei einigen von euch, wo es darum ging, ja, um so eine mentale Technik zwischen dem Erfolg und dem größten Hindernis, das in uns liegt, immer gedanklich hin und her zu pendeln. Also nicht immer, aber so ein paar Minuten kann man das schon machen. Und dann sich einen Plan zu fassen, mit dem man dieses Hindernis, das in mir selber liegt, idealerweise überbrücken kann. Ja, und da wollte ich noch mal ein bisschen was zu diesen Wenn-Dann-Plänen sagen. Also es gibt ja viele Situationen im Studium, wo man gerne was anderes machen würde. Was sind so typische Lernzeiten für dich damals gewesen, Mareike? Wann konntest du am besten lernen? Ah, so?
Tatsächlich oft abends gelernt zu Hause und war aber gerade in der echten Examensvorbereitung schon früh morgens in der Stabi, in der Staatsbibliothek in Hamburg. Und bei mir ging es morgens und abends am besten. Zwischendrin war ich oftmals nicht so produktiv.
Und was sind so für Hindernisse aufgetreten, die dir damals so in die Quere kommen konnten?
Also zu Hause gab es Hindernisse, die kennt auch jeder. Die Waschmaschine, der Geschirrspüler, Joggen, also Dinge, bei denen man auch immer sagt, das ist auch wichtig. Also sauber machen ist auch wichtig, Sport machen ist ja auch wichtig. Ja. Und in der Stabi war es vor allem mein Lernkumpel Dirk und Kaffee und Schokolade und Salat. Also wir haben sehr viele Ausreden gefunden, warum wir, es hat bei beiden am Ende gut geklappt, aber wir haben viele Gründe gefunden, warum wir dringend kurz noch was anderes erledigen müssen, ja. Nee, also natürlich auch so Nebenjob und sowas, dann muss man doch mal arbeiten. Ja, es gibt ganz viele Gründe. Ist an Gründen, warum man das nicht durchziehen muss, mangelt es ja nie.
Ja, und jetzt, das heißt, die Zeit, in der man dann wirklich effektiv lernt, die ist vielleicht manchmal knapper, als man es braucht. Mhm. Oder wenn man diese Zeit mal nimmt, dann sollte die so effektiv wie möglich ja genutzt werden wahrscheinlich, oder?
Ja, ganz genau. Wenn, dann ist es schon gut, dass man wirklich sich dann auch auf das konzentriert, was man in der Zeit eigentlich erreichen möchte.
Ja, und da greift ja diese WHOOP-Technik, die ja auf der einen Seite also so einen Bezug nimmt zu dem bestmöglichen Ergebnis, das ich erzielen kann, meinen größten Wunsch und dieses Hindernis, das in mir auftreten kann. Jetzt würde ich doch lieber gerne einen Kaffee trinken, aber eigentlich müsste ich ja gerade mal nochmal den Teil hier im Text nochmal zu Ende durcharbeiten.
Mhm. Ja.
Jetzt stehe ich auf einmal da. Und jetzt hilft diese WHOOP-Technik. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte nochmal auf diese Pläne, die man zum Überwinden des Hindernisses ja formulieren kann, nochmal kurz eingehen, weil das Hindernis ist relativ klar, das mir auftritt. Ich würde jetzt viel lieber gerne einen Kaffee trinken mit meinem Lernkumpel. Ziel und Ergebnis ist auch klar. Ich möchte gut durch die Klausur, ich möchte gut durch das Examen kommen. Und das bestmögliche Ergebnis ist natürlich dann vielleicht die Punktzahl, die ich da erreiche. Vielleicht doch mal ein Vollbefriedigen zu schaffen, oder?
Ja,
so.
Gutes Ziel.
Ja, und es gibt jetzt quasi verschiedene Arten von Plänen. Der eine Wenn-Dann-Plan ist, was mache ich, wenn das Hindernis auftritt? Ja, also wenn der Wunsch auftritt, einen Kaffee zu trinken, stehe ich einmal kurz auf, ja, trinke einen Schluck Wasser, setze mich hin und mache weiter. Sowas kann sein. Also irgendeine andere Routine, das ist also schon ein sehr, sehr konkretes Hindernis und dann eben eine ganz konkrete Aktion. Dann können wir einen Plan auch fassen und das ist so ein bisschen so ein Vermeidensplan. Das eine war jetzt ein Überwindenplan, also was tue ich, um das Hindernis zu überwinden? Das andere wäre natürlich, was kann ich tun, um überhaupt ja dieses Hindernis zu verhindern? Ja, wenn ich in die Stabi gehe, dann suche ich mir einen Platz, wo ich möglichst alleine sitze oder ich mache den anderen deutlich, dass ich nicht gestört werden möchte oder so. Also, dass jetzt auch mein Lernkumpel weiß, okay, heute spreche ich Mareike besser mal nicht an, ja, die ist jetzt konzentriert dabei. Dann wird dieses Hindernis, diese Versuchung, die vielleicht auftauchen könnte, verhindert. Und das ist so ein, ja, man könnte sagen, Vermeidensplan. Und das ist so, finde ich, auch ein sehr, sehr starkes Instrument oder ein starker Plan hier, zu verhindern, dass das Hindernis auftritt. Da kommen wir übrigens in unseren Gewohnheiten, das ist der dritte große Block in unserem Training, nochmal dazu. Man weiß nämlich, dass Menschen ihre Gewohnheiten, also ein kleiner Vorgriff, am besten verändern können, wenn sie ihren Kontext verändern. Also, wenn ich verhindern möchte, dass bestimmte Gewohnheiten wie, was weiß ich, in meiner Stabi zu einer bestimmten Uhrzeit trinke ich meinen Kaffee, dann wäre es gut, diesen Kontext irgendwie zu verändern, andere Zeiten zu wählen oder mich so weit hinzusetzen, dass es zum Kaffee viel zu weit ist, ja, dass in diesem Moment zu mühsam wäre, was auch immer, also den Kontext zu verändern. Und das passt hier sehr gut zu diesem Wenn-Dann-Plan, also einen Vermeidensplan. Und das bedeutet, das ist nämlich für uns Menschen oft viel schwerer, das Hindernis, wenn es denn bereits aufgetreten ist, zu überwinden, viel leichter ist es für uns, überhaupt die Situation zu vermeiden, wo das Hindernis auftreten kann. Man sagt auch, dass dieser Anfangswiderstand, den zu überwinden, das ist oft viel schwerer, also, ja, wie soll man sagen, wenn die Versuchung schon da ist, als dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Ist das für dich so nachvollziehbar, Mareike?
Das ist total verständlich, ja.
Also ich hatte nämlich, das weiß ich noch von früher, als ich ein Büro in Hamburg hatte mit einem Freund zusammen, auf dem Weg zum Büro, leider immer bin ich beim Bäcker vorbeigekommen und habe mir ein Franzbrötchen gekauft. Haben wir auch immer eins mitgebracht. Das war meine innere Entschuldigung. Wir machen das ja zusammen, ne? Das war zwar nett, aber letztendlich nicht der Gesundheit und allem anderen unbedingt förderlich. Und um mir das abzugewöhnen, habe ich tatsächlich morgens einen anderen Weg zum Büro genommen. Ja. Bin einfach nicht mal an den Bäcker vorbeigegangen. Das ist mir viel leichter gefallen, als dran vorbeizugehen und sagen, nee, heute mal kein Franzbrötchen. So, also. Und das steckt also hinter dieser zweiten Variante des Wenn-Dann-Plans. Also versucht das einfach mal und so wie wir das in der letzten Folge schon gesagt haben mit der WHOOP-Technik, macht das schriftlich. Und das ist auch etwas, was der Peter Gollwitzer, der sich mit diesen Wenn-Dann-Plänen oder auf Englisch den Implementation Intentions beschäftigt hat, herausgefunden hat. es ist gut, diesen Wenn-Dann-Plan zu formulieren. Das muss man nur einmal machen. Also den muss man sich nicht immer wieder vorstellen. Aber es ist gut, wenn der vielleicht irgendwo hängt oder irgendwo liegt an meinem Arbeitsplatz und ich den immer mal wieder so sehe, wie so eine Art kleine Erinnerung. Und das reicht schon aus. Da arbeitet tatsächlich das Unterbewusste oder das Unbewusste, gibt verschiedene Begriffe, die Psychologen verwenden, ganz gut für uns. Das ist nämlich immer, wenn der Auslöser auftritt, unser Gehirn sich quasi automatisch an diese Wenn-Dann-Alternative erinnert und sie fast automatisch abruft. Das ist das Faszinierende an diesen Wenn-Dann-Plänen. Wenn ich also einen konkreten Auslöser, und das ist wichtig, muss ein konkreter Auslöser sein, verknüpfe mit einer alternativen Handlung, dann ist unser Gehirn bereit, diese Art von Abkürzung zu nehmen. Wir werden das im Bereich Gewohnheiten vertiefen. Also ihr müsst das jetzt gar nicht so tief durchdringen, sondern einfach mal ausprobieren und werdet feststellen, wie wahnsinnig stark diese Wenn-Dann-Pläne wirken. Für alle übrigens, die das interessiert, findet ihr auch in unserer WhatsApp-Gruppe oder dann noch auf unserem Google Drive dazu auch nochmal so ein, zwei ganz interessante Texte und Studien. Aber das müsst ihr, wie gesagt, nicht lesen. Probiert es einfach aus. Ja, ich bin gespannt, Mareike, was die dazu sagen werden.
Ich bin auch richtig gespannt, ja.
Ja, sehr schön. Und damit sind wir am Ende dieses ersten Teils. Also wir haben einige Instrumente und vielleicht noch zwei, drei Bemerkungen ganz kurz. Wie geht ihr damit am besten um? Ihr müsst jetzt nicht den Podcast so hören, dass ihr nach einer Woche, egal wie weit ihr seid, automatisch die nächste Folge hört. Ihr könnt natürlich gerne raushören, aber geht nochmal zurück in die Folgen. Nehmt euch die Trainingsaufgaben vor, arbeitet idealerweise schriftlich und nehmt die Zeit, die ihr braucht. Und wenn eine neue Folge kommt, heißt das nicht, dass ihr die alten Aufgaben nicht mehr machen müsst. Also das Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel aus unserer ersten Folge, der Startfolge, wo wir alles mal vorgestellt haben, das könnt ihr beliebig lange machen. Das kann man sein Leben lang machen. Das kann man das ganze Studium über machen. Die Werte, das hört ja nicht nach der zweiten Folge auf. Damit beschäftigst du, Mareike, dich ja heute immer noch.
Ganz genau, ja.
Also das sind Instrumente, die, ja, kann man sagen, nicht unbedingt so Instrumente wie so eine Methode sind, sondern häufig sind es bestimmte Denkweisen, die dahinter stehen. Und die zu verinnerlichen, das dauert halt etwas Zeit, das dauert Training, aber dann habt ihr da etwas, auf das ihr euer Leben lang auch in anderen Situationen als im Studium zurückgreifen könnt. Ja, und ich würde sagen, da machen wir ungebrochen weiter. In der nächsten Folge kommt Oliver ein bisschen mehr ins Spiel, der uns da sein Modell vorstellen wird.
Freue ich mich sehr drauf, ja.
Ja, also da freue ich mich auch schon drauf. Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger. Das ist immer großartig, wie er das erzählt. Vielen Dank, liebe Mareike. Du bist ja auch immer weiter dabei in den nächsten Folgen und wir machen das in unterschiedlicher Besetzung. Vielen, vielen Dank. Das ist großartig. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit euch und mit dir, liebe Mareike. Bis dahin, viel Erfolg beim Training. Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Podcast Jura Mental. Der Podcast ist Teil eines größeren Trainingsprogramms. Dazu gehört noch eine WhatsApp-Gruppe. Den Link findet ihr in den Shownotes und weitere Trainingsinhalte. Dieses Training wird immer kostenlos für euch bleiben. Deswegen teilt den Podcast mit allen, die davon profitieren können, und kommt in die WhatsApp-Gruppe. Ich freue mich, euch dort mal persönlich kennenzulernen.